Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große, weite Welt. Heute ist der 15. März 2021 und dieses Format heißt Stabil durch den Wandel. Ich begrüße meinen Co-Moderator, Partner, Kommentator Andreas Popp. Du siehst gut heute aus.
Das weiß ich. Also ich habe heute Morgen schon den Spiegel gesehen und bin auch ganz begeistert von mir. Also heute haben wir einen schönen Tag zu erwarten, aber wir erahnen es jetzt nur, weil noch ein großer Nebel über dem Wasser liegt und es ein wenig schneit. Also heute Nacht hat es quasi geschnitten.
Schnee und Nebel changieren miteinander.
Aber sowas von verrückt changieren sie. Aber ein bisschen blauer Himmel kommt oben raus. Wir haben heute, wie gesagt, ein bisschen Wintereinbruch noch einmal. Aber das ist ganz normal. Plus 10 Grad, minus 10 Grad in dieser Zeit von einem Tag auf den anderen ist hier durchaus nicht ungewöhnlich.
Also die Kartoffeln brauchst du noch nicht zu setzen.
Nein, aber Kartoffeln essen, da bin ich dabei.
So, Andreas, in Deutschland wurde gewählt, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und während in Rheinland-Pfalz die SPD sich gegen die CDU durchsetzte, nämlich mit fast über 35%, ist es in Baden-Württemberg etwas anders. Da haben die ja eine magnetartig strahlende Figur als Ministerpräsident. Das ist der Herr Kretschmann der Grünen. Und der hat abgeräumt wie nie zuvor, der Winnie, nämlich mit 32,6% der Stimmen. Die Grünen jubeln, die Klimawandel-Notwendigkeiten rücken damit wieder ein Stückchen näher. Und Baden-Württemberg scheint im Glückstaumel zu sein.
Ja, das ist ja eine sehr spannende Meldung. Also unterm Strich gesehen spielt es für mich keine übergeordnete Rolle, weil im Rahmen der Ermächtigung in Berlin natürlich die Abgeordneten in den Ländern und auch im Bundestag ja mehr die Abgehefteten mittlerweile sind als Zaungäste das Ganze beobachten können. Wer da nun gewählt wird, ist eigentlich aus meiner Sicht irrelevant, weil wir momentan ja doch relativ, ich sag's mal, straffe Strukturen im Rahmen einer autoritären Regierung haben. Was spielen denn da die Parteien überhaupt noch eine Rolle? Eigentlich keine mehr.
Ja, unsere Ansicht ist ja auch, dass das Parteiensystem, das sagen wir aber schon lange, lange, also weit vor der Mikrobe, dem Einsatz der Mikrobe, dass das Parteiensystem sich aus- und abgelebt hat und natürlich genauso wie alle anderen Gewerke zusammenbrechen wird.
Genau. Das Wort Partei heißt ja Part. Das ist der Teil, der da rauskommt. Das heißt, eine Partei hat die Aufgabe, einen Part des Volkes tatsächlich zu bedienen. Da gibt es dann die Partei der Arbeitgeber, die Partei des Umweltschutzes, die Partei der Arbeitnehmer und was es da so alles gibt. Und das bedeutet, natürlich eine Aufspaltung des Volkes. Pars Populi heißt also quasi Aufspaltung des Volkes. Das ist die Aufgabe offenbar dieser Parteien und da machen sie natürlich auch ein ganz gutes Bild. Das Allgemeinwohl ist übrigens unparteiisch, das hat offenbar keiner auf seinem Programm.
Ja, und wir haben ja auch öfter hier schon gemutmaßt und gesagt, wenn es die Parteien nicht mehr geben würde, inklusive aller Politiker, weil die sind ja Angestellte der Parteien, manche werden sogar gewählt, wie jetzt hier in diesen Bundesländern. Das muss man so hinnehmen und tolerieren. Aber die hätten die Medien, Andreas, die Mainstream-Medien, hätten ja buchstäblich nichts mehr zu vermelden.
Ja, weil wenn wir keine Parteien hätten, dann würden wir auch beispielsweise in den Talkshows natürlich keine wirklichen Lagerbildungen mehr haben. Nach dem Motto, Sie von der rot-grünen Koalition haben doch damals gesagt oder Sie von der schwarz-gelben sonstigen oder Jamaika und was es da alles gibt. Das kommt dann ja wirklich vor wie in einem Drittland, wie zum Beispiel Sri Lanka, wo ich das eben halt auch erlebt habe, da gab es denn Parteien, das eine war die Papagei-Partei, das andere eine Eselpartei oder eine Fischpartei, da waren so Symbole, um die man dann gewählt hat und die Westler haben alle darüber gelacht, die Touristen damals, als ich da war und ich habe gesagt, Kinder, habt ihr mal drüber nachgedacht, was wir hier haben, das ist doch genau dasselbe, diese Farbenkoalition, die wir hier haben. Nein, es ist wirklich alles ziemlich lächerlich geworden, eigentlich auch ganz offensichtlich. Wir sehen, wozu diese Demokratie, diese Parteiendemokratie geführt hat, nämlich nicht zur Aufstockung des Intellekts bei den Bürgern.
Fehlen tut das Weise, das übergeordnete Wissen, jemand, dem man vertrauen kann, jemand, von dem man weiß, er wird uns gut da durchführen. Im Moment kenne ich nur einen und der sitzt ganz oben. Das ist nämlich unser Schöpfer. Aber ansonsten, Andreas, wir kommen jetzt gleich zu den weiteren Themen, aber das möchte ich noch mal ganz kurz mit dir besprechen. Das Vertrauen in die Politik ist ja gerade am Untergehen, alleine wenn ich mir das jetzt doch ansehe in Baden-Württemberg oder so. Also es wird ja immer noch gewählt. Diese Leute, die da meinen zu regieren, die werden ja immer noch von den Leuten gewählt. Aber trotzdem, das Vertrauen hat große Einbußen erlitten. Und wem kann man denn überhaupt noch vertrauen als Bürger?
Also erst einmal nur sich selbst und natürlich dem Schöpfer, wie du gerade gesagt hattest. Das ist ganz klar. Die Menschen sind dermaßen entwurzelt worden, dass sie kein Selbstvertrauen mehr haben, keine eigene Achtung mehr vor sich selbst. Die Verwirrung trägt dazu bei, dass die Menschen das Gefühl haben, ich blicke da nicht mehr durch. Tausende von völligen paradoxen Informationen, die uns um die Ohren gehauen werden. Das ist das Wesen der Demokratur. Die sehen wir hier ganz deutlich. Und aus diesem Grunde müssen wir uns jetzt auf uns selbst zurückbesinnen. Wenn man all diese Dinge versucht aufzunehmen, auch die vielen Nachrichten, die auch hier auf unserem Kanal ständig verbreitet werden, dann könnte man ja irgendwann verrückt werden. Genau das gilt es zu vermeiden. Ruhig bleiben, in der Spur bleiben und das Ganze unter dem Oberbegriff Irrsinn auch einordnen, ohne es verstehen zu wollen und eine Logik dahinter zu erkennen. Denn die Logik steht offenbar darin, Irrsinn zu vermitteln.
Ja, also damit haben wir unseren philosophischen Teil für heute erstmal beendet. Genau. Was auffällt, Andreas, ich bin ja doch bei Telegram ziemlich unterwegs, aber vielleicht noch vorweg, dass wir das auch nicht vergessen. Es wird zeitnah eine Alternative bei uns für Telegram geben. Wir werden euch das wirklich zeitnah, also in den nächsten Tagen, ankündigen. Du kannst mal erklären, was das technisch bedeutet. Ihr könnt hier bei Telegram bleiben, aber wir haben ein Backup geschaffen. Eine Sicherheitsseite, wo alles, was wir bislang hier bei Telegram gemacht haben, dargestellt wird, wiedergegeben wird und gleichzeitig wir auch ohne Telegram, falls da mal was dazwischen kommt, agieren und weiter arbeiten können.
Ja, es ist gerade jetzt interessant, wo wir sehen, dass große Schlachtschiffe, nenne ich mal, in der alternativen Szene im Telegram momentan irgendwie außer Gefecht gesetzt scheinen. Also das kann ich nicht genau beurteilen. Wir müssen damit rechnen, dass Telegram natürlich irgendwann auch mal dieser Struktur des, wir nennen es mal ruhig, Totalitarismus zum Opfer fallen könnte.
Ja, da im Moment möchte ich da ein bisschen widersprechen, denn die Initiatoren des Telegram-Kanals sind offenbar Leute, die wirklich für Freiheit und Wahrheit einstehen. Also das möchte ich Ihnen nicht unterstellen. Aber es kann natürlich sein, dass mal irgendwelche Bandagen von außen kommen, die dieses Wirken unmöglich machen.
Aber genau das habe ich natürlich gemeint. Nicht die Initiatoren, denn sie haben ja deutlich gezeigt, dass sie offenbar an einer wirklich offensichtlichen und auch objektiven Freiheit als Rahmenprogramm interessiert sind. Das sieht man jetzt schon ganz deutlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja auf dem Telegram mittlerweile wirklich sehr groß vertreten und wir müssen trotzdem eben halt Sicherheiten schaffen und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir ein Backup regeln werden. Das läuft über ein Webseitenformat, aber im genau demselben System wie Telegram. Das lässt sich auch genauso dann die Nachrichten, die dann kommen, lassen sich genauso dann aufpoppen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Ton oder mit einem Klick oder was man sich da einprogrammiert. Also das wird eine hochinteressante Sache. Bei der Gelegenheit ist es auch immer ganz wichtig. Es gibt offenbar viele, die uns auch kopieren, auch viele YouTube-Videos und all diese Dinge, die dort laufen, wo zum Beispiel unsere Podcasts in Ausschnitten und so weiter gemacht werden. Wir wollen das eigentlich nicht unbedingt, dass Ausschnitte davon gesetzt werden, sondern immer im Zusammenhang. Und diese ganzen Dinge, damit haben wir nichts zu tun. Es ist wirklich schwierig, auch da immer hinterherzukommen. Immer wieder bekommen wir Anschreiben, dass man gelesen hat oder gesehen hat, dass ganze, ich sage mal, Podcasts kopiert werden im Netz. Wir haben nichts damit zu tun, stehen auch nicht dahinter, sind auch auf keinen Fall verantwortlich. Die einzigen wirklichen Zugriffe, die man auf uns haben kann, ist entweder wissensmanufaktur.net, eva-hermann.net und auf der anderen Seite der Telegram-Kanal. Das sind die tatsächlichen Originale. Alles andere wird kopiert. Wir werden euch in Kürze informieren. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Die Vorlauf Laufzeiten laufen doch ziemlich lang, aber das liegt daran, dass es auch eine extrem komplexe Programmierung ist mit ganz vielen Leuten, die dahinter stehen. Und wir freuen uns jetzt in Kürze, euch das neue dann Backup dann präsentieren zu dürfen.
Ja, und ich habe heute eingestellt, hier kurz vor dem Podcast, vor der Aufnahme, dass in der Freidenker-Szene irgendetwas merkwürdig erscheint, denn mehrere große Telegram-Kanäle, also richtige Schlachtschiffe, sind seit gestern inaktiv. Also da gehört zum Beispiel dazu Samuel Eckert, Bodo Schiffmann, Corona-Fakten, Rechtsanwalt Rainer Füllmich, Bittel TV, Rechtsanwalt Ludwig, der Corona-Ausschuss, Querdenken Stuttgart von Michael Ballweg, Unblocked, Gunnar Kaiser von Kaiser TV, die Anwälte für Aufklärung, der Musiker Killes Moore, die Polizisten für Aufklärung, Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier, Sebastian Friebel, der ehemalige Bundestagspolitiker mit Wie soll es weitergehen? Also ganz merkwürdig. Die posten im Moment nichts mehr. Wer da auf die Seite geht, der kommt auf ein Plakat bei allen. Und dieses Plakat wirbt für eine Großdemo in Kassel. Nächstes Wochenende, nämlich am 20. März. Und da heißt es Frühlingserwachen, die Welt steht auf, weltweit alle zusammen, in der Mitte Deutschlands. Und da wird aufgerufen zu einer Demo. Andreas, wie ist das zu erklären? Wir haben im Moment keinen Kontakt zu den Leuten. Also ich habe auch nicht Kontakt zu allen, aber zu einigen wenigen habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Hast du eine Idee, was da los ist? Könnte das zusammenhängen mit dem Plakat?
Das ist schwer zu sagen, aber möglich wäre es natürlich schon, denn Kassel ist übrigens tatsächlich die geografische Mitte Deutschlands, die geografische Mitte Deutschlands. Und offenbar ist geplant auf der gesamten Welt, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir machen nicht mehr mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir diese Nachrichtenlage ansehe und ich sehe, dass man sich über alles hinwegsetzt, was die Menschen zu großen Teilen wollen und wünschen, sich Gedanken machen und sagen, wir wollen das nicht, wir sind nicht damit einverstanden mit der Politik und zwar weltweit und man setzt sich irgendwie völlig undemokratisch nach meinem Verständnis einfach mit dem Hintern drauf und macht einfach weiter, fordert totale Lockdowns und so weiter, obwohl alle Zahlen und Daten das Gegenteil sagen. Ich glaube, dass irgendwann tatsächlich über Wahlen und diesen anderen Strukturen sowieso nichts mehr zu regeln sein wird, weil man einfach das Gefühl der Ohnmacht spürt. Es wird wahrscheinlich tatsächlich nur darauf hinauslaufen, dass die Leute auf die Straße gehen. Und so kann ich mir das auch nur erklären, dass wenn solche tatsächlichen Aufrufe stattgefunden haben, ich weiß nicht, hat man sie abgeschaltet eventuell? Das wäre natürlich fatal, aber ich denke mal, das wird sich irgendwann auflösen. Wir werden dann Informationen bekommen.
Also sobald wir sie haben, werden wir sie euch auch weitergeben. Es ist so ein bisschen wie das große Schweigen, die Ruhe vor dem Sturm. Und ja, die Dinge spitzen sich zu. Also wenn ich darüber nachdenke, wie wir vor einem Jahr hier gesprochen haben, da wusste ja noch überhaupt niemand, in welche tatsächlich Art willkürliche, totalitäre Richtung es gehen könnte weltweit. Und ja, das, was in Deutschland beispielsweise passiert, das hat eine Qualität, wie wir uns das nicht vorgestellt hätten. Ich möchte mal gerade so über das sprechen, was für die nächsten Tage geplant ist. Also zum Beispiel gibt es eine Meldung aus, warte mal, ich wollte eigentlich mit Deutschland anfangen, nämlich dass Deutschland den Lockdown weiterhin halten wird, beziehungsweise vertiefen wird, verstärken wird. Denn es heißt ja, oder es hieß vor wenigen Tagen, juhu, juhu, Mallorca macht auf und wir können jetzt alle in Urlaub fahren. Und man sah bei der Bild-Zeitung auch schon Fotos von einzelnen Familien, die glücklich in die Kamera lächelten. Also das Lächeln hat man nicht gesehen, sie trugen Masken, aber die Augen strahlten. Und die Urlaubsreise war gebucht. Ja, man braucht einen negativen Test, aber jetzt sind halt viele auch genervt. Und nun wird aber veröffentlicht, und zwar postwendend, dass die Bundesregierung heute zum Verzicht auf Urlaubsreisen aufgerufen hat. Und zwar heißt es hier, sagte Steffen Seibert heute in Berlin, Nach dem sprunghaften Anstieg der Urlaubsbuchungen für die Ferieninsel Mallorca hat die Bundesregierung zum generellen Verzicht auf touristische Reisen wegen der Pandemie aufgerufen. Wörtlich der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten, so Seibert. Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebar. Die sagt, das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen. Die Entscheidung müsse aber jeder treffen. Ja, und die Bundesregierung hatte ja, wie gesagt, am Freitag entschieden, Mallorca und übrigens auch andere Regionen wie Spanien, Portugal, Dänemark von der Liste der Risikogebiete zu streichen. Damit wurde die Reisewarnung aufgehoben. Andreas, aber auf jeden Fall weiß die Regierung sofort am nächsten Tag oder am Wochenbeginn das Ganze wieder einzuschränken.
Ja, also für mich ist das Ganze ziemlich durchschaubar. Zumindest empfinde ich das so in Anbetracht der sachlich nicht nachvollziehbaren gesamten politischen Maßnahmen des letzten kompletten Jahres. Ist es natürlich jetzt ein Riesenproblem, dass die ganze Geschichte auffliegen könnte, da eventuell andere Strukturen hinter diesen ganzen Maßnahmen stehen und nicht irgendein Coronavirus, welches ja durch das Bundesinnenministerium auch noch entsprechend fachlich initiiert wurde mit entsprechenden Propagandamaßnahmen. Nein, ich glaube, man hat Angst davor, dass die Menschen sich jetzt in Spanien in einer lockeren Atmosphäre wieder treffen, plötzlich zusammenkommen, plötzlich merken, dass es eigentlich alles ganz wunderbar sein könnte, wenn man hier so zusammensitzt. Und dann könnte es sein, dass Menschen sagen, sag mal, hast du das Ganze geglaubt mit dieser gesamten Corona-Geschichte? Siehst du das auch so? Und ich glaube, wenn die Menschen dann anfangen, das zu brechen, könnte die Psychologie der Massen nach Gustave Le Bon in diesem Fall aufgebrochen werden. Psychologie der Massen ist ein Buch vor 100 Jahren erschienen, wie man Menschen massenmäßig psychologisch abrichtet. Und genau das sehe ich hier in einer Reinkultur, was hier vonstatten geht. Und durch Kontakte zwischen den Menschen können diese Dinge auffliegen. Man versucht, die Menschen zu isolieren, zu separieren, damit sie auf gar keinen Fall kommunizieren, auf persönlicher Ebene. Das ist nämlich eine ganz andere Qualität als auf dem elektronischen Wege. Und ich glaube, da liegt das Ganze schon begraben.
Ja, und in Österreich sieht es ähnlich aus. Heute.at schreibt, also ein Mainstream-Blatt, Hai nun im Kanzleramt. Bei einem neuen Corona-Krisengipfel zeichneten Experten und Länderchefs ein düsteres Bild. Öffnungen rücken in weite Ferne. Also die Lockdowns, Frau Merkel hatte ja letzte Woche auch gesagt, es liegen 3-4 düstere Monate vor uns. Also das heißt, nichts da hier Lockdown aufheben. Und auch in Österreich werden die Menschen eingestimmt auf weitere Isolation und Kontaktbeschränkungen. Vor Ostern sind keine Lockerungen in Österreich zu erwarten. Denn die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 209,1. Also eine Verdoppelung in nur 5 Wochen. Es ist ja wirklich sehr überraschend und erstaunlich, Andreas. Sie testen wie verrückt und haben dann steigende Inzidenzzahlen. Inzidenzzahlen heißt aber nicht, dass Leute krank sind, dass sie Symptome haben.
Ja, also die Faktenlosigkeit und die Problematik der Zusammenbastelung der verschiedenen Daten, um irgendwelche Dinge zusammenzubekommen, um damit neue Verlängerungen des Shutdowns zu vollziehen und anzuordnen, das ist ja wirklich ganz offensichtlich mittlerweile. Man fragt sich tatsächlich, welche Faktenlage überhaupt zugrunde liegen soll, um diese Maßnahmen zu begründen. Nein, es ist richtig, es geht auch gar nicht um Infektionen, die PCR beispielsweise darstellt, sondern auch um ehemalige Bruchstücke von ehemaligen Coronaviren, die mit Covid-19 nicht einmal was zu tun haben, die auch angezeigt werden. Das Ganze ist hoch unwissenschaftlich und auch bewiesen, aber ich glaube, der Damm ist komplett gebrochen. Es wird nur noch propagandistisch behauptet, man gibt sich gar keine Mühe mehr zu begründen, sondern man setzt einfach nur noch Schlagzeilen rein.
Ja, es ist frei nach dem Vorsatz von The Hammer and the Dance. Ja. Hammer and the Dance ist, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ein Konzept, das auf der Webseite von Course Hero entworfen wurde und dann an die Regierungen der Welt gegeben wurde, eng verknüpft mit Course Hero, was eigentlich eine Studenten-Brainwash Ebene ist. Eng verbunden sind dann auch frühere Regierungsmitglieder, wie zum Beispiel die Michelle Obama Stiftung mit dem Herrn Obama an der Seite und so weiter. Und hier wurde also The Hammer and the Dance entworfen, was die Grundlage unter anderem für das Angstpapier des Bundesinnenministeriums aus dem letzten Jahr darstellt. Dieses Papier beruft sich auf The Hammer and the Dance. Hammer and Dance heißt also Hammer und Tanz, Zuckerbrot und Peitsche, Hü und Hott, Salamitaktik, wir kriegen euch schon mürbe. Wir machen ein bisschen auf und dann testen wir zu viel und dann müssen wir wieder zumachen. Und so werden die Menschen ja im Prinzip, Andreas, schon seit einem Jahr mürbe gemacht, traurig gemacht, depressiv gemacht.
Ja, es ist historisch, wirklich historisch. Also dieser Umbruch der gesamten Menschheit dieser Erde. Ich glaube, so etwas hat es in der gesamten Weltgeschichte noch nicht gegeben. Und ich glaube, das, was wir hier gerade erleben, ist selbst mit dem Begriff historisch kaum noch zu bewerten. Wenn wir alle Gegebenheiten der Weltgeschichte in allen Ländern dieser Erde, inklusive dem Römischen Reich und alle Dinge, die dort dran gewesen sind, ägyptische Dynastien und so weiter, bis hin in die Neuzeit. Ich glaube, diese Rücksichtslosigkeit und diese wirkliche Absurdität eines Totalitarismus in dieser Form hat es in der gesamten Weltgeschichte in keinem Land der Welt gegeben. Und es wird tatsächlich in den Geschichtsbüchern eingehen, wenn es so etwas noch später geben wird, falls die Leute dann überhaupt noch lesen können. Wenn ich mir die Bildungspolitik ansehe, was da jetzt auf uns zukommt. Aber es wird kleine Gruppen von Menschen, wird es geben und die werden es durchstehen. Und davon sind wir ja auch überzeugt, weil wir trotz all dieser Dinge immer noch ganz förderlich gestimmt sind. Es findet ein Bereinigungsprozess statt, der wirklich dringend war und das Dunkel dient dem Licht.
Hast du das schöne Foto gesehen von Sochi?
Ja.
Dieses große... Ja, es ist das Kreuzkreuz, ja, das am Himmel erschienen ist. Und vielleicht, also dieser Kreis mit dem gleichschenkligen Kreuz in der Mitte, das ist ja etwas, was wir in der letzten Zeit schon öfter sehen konnten. Also so seit 2014 in großen Abständen zeigt sich dieses Kreuz, als erstes übrigens im Erzgebirge in der Nähe von Kipsdorf. Und dann in Schweden und jetzt immer mal wieder überall. Auch wir hatten das hier über dem See schon vor einigen Monaten, wo wir also fast ehrfürchtig in die Knie gesunken sind. Ich möchte euch vielleicht auch einen Satz mal dazu vorlesen. Der ist aus diesem Buch, dem dreibändigen Werk Im Lichte der Wahrheit aus der Gralsbotschaft. Und da sagt Abdroschin Folgendes. Und zwar steht das im ersten Band in dem Kapitel Der Antichrist, direkt am Anfang, da heißt es: Menschen, wenn die Stunde kommt, in der nach göttlichem Willen die Reinigung und Trennung auf der Erde vor sich gehen muss, so achtet auf die euch verheißenen, zum Teile überirdischen Zeichen am Himmel.
Ja. Und ich genau so interpretiere ich das mittlerweile auch. Auch wenn der verstandesüberzüchtete und eher geistig zurückgebliebene, und das ist unser Problem, was wir haben, Wissenschaftler, damit meine ich nicht alle, sondern nur die, die ich jetzt gerade angesprochen habe in dieser Kombination. Das heißt, die geistige Behinderung ist ein Problem und der Physiker wird einem dann zum Beispiel erklären, das hängt damit zusammen, dieses Kreuz und diese Phänomene, dass dort Eiskristalle durch Licht entsprechende Reflexionen und Farben produzieren. Ja, natürlich gibt es eine physikalische Erklärung, denn die gesamte Schöpfung, in der wir uns bewegen, ist ja physikalisch hier. Und genau das Grobstoffliche, was wir hier sehen, ob das Schneefall ist oder Sturm oder Winde oder sonstige Dinge, all diese Dinge sind natürlich erklärbar. Aber die Schöpfung ist eben nicht erklärbar wissenschaftlich, sondern die Wissenschaft geht davon aus, dass alles da ist und argumentiert aus dieser Position heraus. Und da sie dann keine Krücke finden, mit der sie die Schöpfung erklären, werden dann solche Bilder entworfen, rein theoretisch wie ein Urknall oder so etwas, weil die tatsächliche Schöpfung eben und die Schöpfungsarchitektur nicht verstanden wird. Und in dem Lichte der Wahrheit wird sie eben halt erklärt. Und wer das verstanden hat, der versteht dann auch plötzlich die Physik, nämlich die Physik Physik oberhalb der Physik. Und das ist wichtig.
Der versteht auch die Zeichen der Zeit jetzt. Der versteht auch, warum die Mikrobe kommen musste, denn es ist alles gekündet. Diese Bücher wurden vor 100 Jahren etwa geschrieben und stützen sich auch vielfach auf die Bibel, auf Aussagen des Gottessohnes Jesus, auf eben auch das jüngste Gericht vor allem und was das jüngste Gericht im Prinzip für jeden einzelnen Menschen bedeutet an Herausforderungen. Also deutlicher als dort bekommt man keine Erklärung. Und wenn man diese Bände durcharbeitet, dann versteht man nicht nur, was gerade passiert, sondern man begreift, es muss so sein. Man begrüßt es sogar, trotz der vielen Schäden, weil man weiß, es liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen alleine, wie er mit dieser Situation umgeht und vor allem auch, wie er vorbereitet ist.
Genau. Und wir sind natürlich keine, die jetzt durch die Gegend hüpfen und sagen, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle meines Körpers ist gut drauf. Das reicht nicht. Ja, entschuldige, ich fange gerade an. Nein, es ist so, da sind wir eben halt nicht, sondern ich zum Beispiel, und wir beide sind ja nun gerade Mann und Frau in Reinkultur, was ich unglaublich schätze, weil wir dadurch die beiden Perspektiven auch ziemlich klar auseinanderhalten. Und da gibt es unglaublich viele Überlappungen. Und daraus können wir natürlich in Verbindung mit dem Licht der Wahrheit die Zusammenhänge wunderbar erkennen. Wir sind deshalb auch gut gelaunt trotz dieser Dinge, denn es gibt kein Unrecht in der Schöpfung. Es gibt eben halt nur Entscheidende, die sich falsch stellen, statt richtig stellen im Rahmen dieser Schöpfungsarchitektur. Wer richtig steht, der wird es sehr gut durchstehen und wer falsch steht, wird es eben nicht durchstehen. Und das ist nicht irgendeine Religion, sondern das sind die Naturgesetze, woraus sich auch die Physik ableitet.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen geistig wieder aufgesattelt. Das ist sehr wichtig in der jetzigen Zeit. Und zwar ist es eigentlich das Wichtigste. Und weil wir dieser Überzeugung sind, gibt es am Nachmittag bei uns, für euch am Abend, das Abendgebet, wo jeder, der Interesse hat, sich weiterzuentwickeln, einsteigen kann, mitgenommen wird und dann selber in seine eigene Kraft kommen kann. Darum geht es übrigens. Nicht darum, dass jemand vorausgeht und sagt, folgt mir. Das ist etwas, was wir ablehnen. Sondern unser Interesse ist es, dass jeder Einzelne in sich hineinfühlt, sich plötzlich anfängt, wirklich kennenzulernen. Seine innere Persönlichkeit, seinen Geist, der schon seit Tausenden von Jahren hier auf der Erde rumwandert, aber natürlich auch durchs Jenseits. Darüber reden wir gerade im Abendgebet. Und wichtig ist, dass wenn der Mensch in seine eigene Kraft kommt, diese weiterentwickelt, das festhält und wirklich als Ziel hat, ja, durch dieses Nadelöhr zu kommen. Und das ist kein einfacher Gang. Das ist nicht so, dass wir sagen, kommt, wir schließen uns zusammen und wir werden gemeinsam Hand in Hand durch das Nadelöhr gehen. Wir stehen Hand in Hand, wir stehen beisammen, weil wir geistig gemeinsam ausgerichtet sind auf das Richtige, auf die Genesung und Gesundung der Erde. Aber beitragen muss jeder Einzelne seine persönliche Stärke zu diesem Großen und Ganzen. So, jetzt sind wir wieder in den Nachrichten, Andreas. Also Österreich, da ist man ganz pessimistisch und sagt, zum Beispiel hat der, wer ist das hier? Der Wiener Bürgermeister, der hat gesagt, er sagt also düster, düster alles, in 3 bis 4 Wochen sind wir an der Kapazitätsgrenze. Aber wenn es sein muss, dann könne man mit Masken ein bisschen mehr zulassen. Aber, und er sagt auch, alles draußen ist besser als drinnen. Aber der Vizedirektor der Med-Uni Wien prognostizierte, ab 6.000 täglichen Fällen ist die Situation auf den Intensivstationen nicht mehr zu beherrschen. Und dann soll die Hammeransage gefallen sein. Bei den Kontrollen müssten jetzt die Schrauben angezogen werden. Sonst müssen Experten wieder einen Lockdown empfehlen. Im Prinzip das gleiche Szenario wie vor einem Jahr. Man warnt schon im Voraus, obwohl man noch gar nicht weiß, aber weil man viel testet, deswegen findet man auch, während zum Beispiel in Weißrussland, da kommen ja immer wieder die Informationen her, Der Präsident Lukaschenko sagt, wir haben kein Coronavirus, es gibt dort keine Übersterblichkeit. Und auch andere Länder wie afrikanische Länder, die nicht testen, haben keine Übersterblichkeit. Michael Wendler hat gestern ein kleines Video gezeigt, das haben wir eingestellt. Der war in Fort Myers wieder unterwegs, das ist eine Stadt in Florida, wo die Leute shopping waren, ohne Masken, ein- und ausgingen, Restaurants offen waren, Cafés offen waren. Und sie sterben nicht alle wie die Fliegen, sondern im Gegenteil, Andreas, man kann ja wohl sagen, dass sie eine Herdenimmunität zu entwickeln scheinen, Abwehrkräfte, ihr eigenes Immunsystem dadurch aufbauen können, während die armen Kinder, die jetzt monatelang im Lockdown waren und nun wieder zur Schule sollen, natürlich gar kein gutes Immunsystem mehr haben.
Ja, man kann also kurz daraus ableiten, dass der Wiener Oberbürgermeister oder Sebastian Kurz als Kanzler oder eben halt auch die politische Führung, das Regime in Berlin, dass sie einfach schlicht und ergreifend mit Zahlen arbeiten, die in keiner Form gerechtfertigt sind, nicht bewiesen werden können, sondern es sind mehr oder weniger irgendwelche, ich kann man fast sagen, entweder Fantasien oder irgendwelche Vorgaben, die von außen zugeflüstert werden, wer das ist. Darüber haben wir oft genug geredet, wie wir es einschätzen oder ich es zumindest einschätze. Aber das bringt auch gar nichts, darüber zu reden. Entscheidend ist, dass auch Schweden quasi ohne Lockdown klarkommt. Und wir sehen, dass durch diese gesamte Pandemie-Argumentation natürlich auch die schwere Krankheit keine Rolle mehr spielen muss, sondern einfach nur die Infektionsstabilität, die Potenz der Weiterinfektionen. Das gilt aber auch für normale Grippen und auch für Husten und Schnupfen und so weiter. Das wären auch alles Pandemien. Also es ist widerlegt, aber man macht einfach weiter. Und die Menschen, und das ist das Problem, sind dermaßen, ich sage mal, angeschossen worden, dass sie tatsächlich alles glauben, was man ihnen sagt, zu großen Teilen. Ich bin froh, dass wir hier eine Klientel haben, die eher dazu neigt, frei zu denken und sich seine eigenen Gedanken zu machen. Auch nicht das alles so zu fressen, was wir sagen, sondern sich selbst Gedanken machen, selbst die Dinge hinterfragen. Deshalb stellen wir ja auch sehr viele Nachrichten ein von den Quantitätsmedien oder auch Qualitätsmedien, wie sie genannt werden, oder auch Mainstream-Medien. Die nehmen wir nicht aus, während die Quantitätsmedien, die alternativen Denker, sehr wohl ausnehmen. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, dass die Leute sich eigene Gedanken machen können. Und das schließt tatsächlich diese Presselandschaft der Oberlehrer. Das ist ja eine Oberlehrersituation, dass man sagt, die Menschen können nicht selbst denken, wir müssen ihnen diktieren, was sie zu tun haben. Das schließen sie aus und das erinnert wirklich an schlimme Zeiten.
Ja, es gibt noch einen obersten Oberlehrer, das ist der neue italienische Ministerpräsident. Und der heißt ja Mario Draghi und war mal früher bei Goldman Sachs tätig und war auch der Präsident der EZB und kam zu diesem Job wie die Jungfrau zum Kinde, weil der ist einfach irgendwie ernannt worden und der regiert jetzt Italien. Ein Schelm, der dabei Böses denken möge. Und Italien hat jetzt den härtesten Lockdown angekündigt, nämlich über Ostern. Und die Italiener mussten das Weihnachtsfest ja schon im Lockdown verbringen. Sie hatten auf ein halbwegs normales Ostern gehofft. Da feiert man die christlichen Feiertage auch noch. Und ganz Italien geht von Ostersamstag bis Ostermontag in einen mega harten Lockdown, so Premier Draghi. Die Bürger dürfen 3 Tage lang ihre Häuser nicht verlassen. Außer für Einkäufe, Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit. Private Besuche sind stark eingeschränkt. Niemand soll sich bewegen. Gerade mal 10 Tage, nachdem die Regierung die Maßnahmen verschärft hatte, legt sie jetzt noch einen Tacken drauf. Natürlich habe sich das Infektionsgeschehen verschlechtert. Die Zahlen, die Inzidenzzahlen steigen wieder. Die Neuinfektionen, also wenn du positiv getestet bist, bist du ja eine Neuinfektion. Auch wenn du nichts merkst, keine Nase läuft, keine Kopfschmerzen, du keine Symptome hast, der Körper vielleicht innerlich gerade sich immunisiert gegen das Virus, wie es schon tausende Jahre so der Fall gewesen ist. Aber du bist jetzt eine Gefahr, zählst zu den Gefahrenquellen und deinetwegen wird gelockdownt.
Ja, und ich stelle mir vor, eine Familie, die eben halt nicht im Haus bleibt, das klingt so wie ein Einfamilienhaus, sondern in ihrer Wohnung, weil sie eine Etagenwohnung haben, eventuell sogar noch ohne einen Balkon. Und dann hängt man dort beispielsweise mit kleinen Kindern in der Bude drin. Und wenn man dann von diesen Menschen dann wirklich reininterpretiert, dass die Politik tatsächlich volksverachtend agiert, dann darf man denen das nicht wirklich übel nehmen. Das liegt hier wirklich auf der Hand, was hier abläuft. Und es ist für mich ein erschreckendes Beispiel tatsächlich für Diktatur.
Es scheint ja so zu sein, die Menschen werden jetzt wütend, ganz klar. In Italien vielleicht schneller wütend als in Deutschland. Und wozu wird das führen? Das wird natürlich dazu führen, dass es Ärger geben wird. Und dieser 20. März, wo also weltweite Demonstrationen angekündigt sind, wird eventuell auch ein Tag werden können, wo eigentlich gelockdownte Leute das Haus verlassen und sagen, ich gehe jetzt raus. Und das wird natürlich zu Zusammenstößen und zu Gewalt führen. Deswegen unser ganz ernst gemeinter Hinweis, falls ihr mit Demonstrieren gehen solltet, weil ihr das unbedingt wollt, achtet darauf, dass ihr euch nirgendwo aufhaltet, wo es anfängt zu brennen, wo es brenzlig wird. Achtet darauf, vor allem wenn ihr Kinder dabei habt, dass ihr euch sofort rauszieht. Wenn ihr demonstrieren wollt, ist das eure Entscheidung. Wir werten das nicht. Wir sagen nichts dafür, wir sagen nichts dagegen. Das muss wirklich jeder selber entscheiden. Wir befinden uns in einer Zeit der Entscheidung und wir wollen hier keine Beeinflussung von uns geben. Muss jeder selber wissen. Aber haltet die Gesetze ein und hütet euch vor Gewalt. Geht zurück. Vor allem lasst von euch keine Gewalt ausgehen. Kein Anschnauzen, kein Pöbeln, kein Angreifen. Bleibt in der Ruhe, bleibt besonnen, bleibt im Licht, bleibt in eurer Kraft. Das ist das Wichtigste jetzt überhaupt. Ja, Italien, Andreas, noch ganz kurz. Die Schulen werden in der nächsten Woche auch fast überall wieder geschlossen, denn ab heute gibt es auch dort wieder das Ampelsystem, das Italien in Risikozonen unterteilt und das wurde nochmal nachgeschärft. Also in Regionen, die die wöchentliche Schwelle von 250 Neuinfektionen überschreiten, werden automatisch zur Lockdown-Zone. Und damit färbt sich mehr als die Hälfte Italiens ab heute rot auf der Karte. Das heißt, in 11 der 20 Regionen müssen Millionen von Schülern zu Hause bleiben. Kitas, Grundschulen betroffen, alles zu. Geschäfte, Restaurants, alles zu. Es gilt eine strenge Ausgangssperre, wie schon gesagt. Mit der Lombardei, Venetien, Piemont und der Emilia-Romagna ist der komplette wirtschaftliche Motor im Norden Italiens betroffen. Spannenderweise ist das ja auch dieses ausgewiesene 5G-Gebiet, ne?
Ja, okay, das kommt noch dazu jetzt in diesem Bereich. Also ich bin hier und manchmal fassungslos, weil ich gehe öfters mal so zurück in meinem Leben. Seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem großen Crash. Und zwar nicht, weil ich Crash-Prophet bin, sondern weil ich verstanden habe, diesen Impuls der Selbstzerstörung im Rahmen des Finanzsystems und der Eigenökonomie, der Eigentumsökonomie. Und ich bin ja nun schon seit längerem dabei und warte darauf. Und ich hatte mir alle möglichen Szenarien vorgestellt. Nun wissen wir, wie dieser Crash hier gemanagt wird, nämlich der Crash des Finanzwesens, der Umverteilung, den wir jetzt hier gehabt haben, dieses Wachstumswahns und des jetzigen, diesem Umbruch der Menschheit wieder stattfindet. Aber es sprengt tatsächlich meine Vorstellungskraft. Ich habe mir echt oft vorgestellt, wie es sein könnte, aber dass man ein kleines Virus, welches nachweislich nicht einmal diese Gefahrenpotenziale birgt, wie man sagt, dass das tatsächlich ausreicht, um die Menschen in eine Massenhysterie reinzubringen und vor allem auch bürgerkriegsähnliche Situationen zu forcieren. Denn das ist nicht nur, dass die Armee gegen die Kritiker vorgeht, sondern die Menschen gehen auch dagegen vor, die nämlich hörig sind dieser gesamten Propagandastruktur, die da permanent auf sie rein rasselt. Das ist eine unglaublich spannende und fast schon geniale Umsetzung, die dieses Dunkle hier letztendlich ansetzt. Also es ist schon unfassbar.
Ich möchte auch hinweisen, also auch wenn ihr zu Hause bleibt aus Lockdown-Gründen, man weiß ja überhaupt nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Die Bundesregierung hat heute klar signalisiert, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, es wird düster, es gibt harte Lockdowns. In der Schweiz ist es, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm, aber kann noch kommen. Denkt immer daran, wenn ihr Maske tragen müsst, solange ihr noch draußen seid, der CO2-Gehalt im Körper wird rapide ansteigen dadurch, was zu einer wirklich zum Teil auch dramatischen Übersäuerung führt. Ernährt euch basisch, nehmt basische Mittel ein, stellen wir hier auch immer wieder ein. Christopher Vasey schreibt in seinem Buch Gesund durchs Chaos, wie ihr euch am besten ernährt, wie ihr eure Immunabwehr stärkt. Zum Beispiel auch mit welchen Lebensmitteln. Geht ins Internet, lest nach unter basische Lebensmittel, Bananen, Kartoffeln, Gemüse und so weiter. Haltet euch daran, haltet euch gesund, bewegt euch. Solange ihr rausgehen dürft, bewegt euch. Marschiert, lauft, also marschieren nehme ich zurück, das könnte schon wieder falsch ausgelegt werden. Geht stramm durch die Gegend, ihr müsst nicht unbedingt joggen, das ist nicht jedermanns Sache. Aber seht zu, dass ihr euch gesund haltet. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Und ich, wolltest du was sagen?
Ja, mir fällt gerade ein, seit ich ja nun seit einer Woche den Maitrunk jetzt immer trinke, den du mir gegeben hast. Das ist ja interessant. Ich bin ja hier auch dann so das Versuchsobjekt. Nein, Eva gibt mir dann ja die Dinge, die ich zu trinken und zu essen habe. Ob das jetzt die, das ist schon interessant. Ich bin sehr dankbar dafür und ich bin damit natürlich nicht meiner Eigenverantwortung enthoben, denn ich achte schon darauf. Aber ob das jetzt die Löwenzahnwurzeln sind, die in Wodka aufgelöst sind, da kommen wir dann wieder zusammen. Das nehme ich dann gerne. Aber seit einer Woche, diesen Maitrunk, den ich genommen habe, der hat sich bei mir wirklich bewährt. Also ich merke ganz deutlich, wie die innere Power und auch die Widerstandsfähigkeit bei mir extrem gestiegen ist. Also das möchte ich ganz kurz sagen hier.
Ja, das ist ja dieser Maitrunk von Hildegard von Bingen. Ich nehme das seit Jahren, du ja auch. Und normal heißt es Maitrunk, weil man ab Mai damit anfangen kann. Aber Hildegard-Experten wie zum Beispiel Helmut Posch, der übrigens diesen Maitrank herstellt. Alle Zutaten wachsen ja da auf biozertifizierten Feldern und Posch ist für seine Superqualität bekannt. Und ich merke das halt auch, wenn man so ein Schnapsglas auf nüchternen Magen trinkt, nur alle 3 Tage sollte man es machen. Wir machen es öfter manchmal, aber nicht übertrieben öfter. Dann spürt man, wie sofort der gesamte Körper in Gang kommt. Man hat dann, kommt da ordentlich in Wallung so ein paar Minuten lang und dann spürt man, es ist wie eine Klärung. Und es ist vor allem auch sehr wichtig, das sagt auch Posch in der Erklärung und vor allem Hildegard von Bingen sagt es selber, es klärt eben nicht nur die Augen, sondern es reinigt das Blut und es macht auch die Seele wieder klar. Das heißt also gegen düstere Stimmungen und Depressionen und so weiter hilft es wirklich. Es ist so ein Vitaltrunk, so ein Jungbrunnen. Aber ja, du siehst auch schon richtig lebendig wieder aus.
Ja, die Geistesgegenwärtigkeit hat tatsächlich wieder zugenommen bei mir. Aber es ist tatsächlich ernsthaft so. Also seit einer Woche merke ich, dass es tatsächlich sich entwickelt hat.
Ja, du hast dich entwickelt.
Ich habe mich entwickelt, ja. Entgegen allen Erwartungen.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber hat funktioniert. Du kriegst das Zeug weiter.
Gut.
Also, ihr Thema Lieferketten, Andreas. Es gibt ja jetzt Leute, die sagen, ja, ihr habt hier immer gewarnt, aber die Lieferketten sind nach wie vor stabil, wir bekommen alles. Nein, ist nicht ganz so. Die Lieferketten sind instabil und die ersten Anzeichen zeigen sich. Sowas bricht nicht über Nacht zusammen, aber für unsere Verhältnisse sehr schnell. Wir haben, bitte?
Auch hier.
Ja, auch hier. Ja, ich weiß, also ich habe neulich mal hier, war ich einkaufen und da geht es dann so um die Regale, wo es Schmerzmittel und sowas gibt. Ich wollte gar nichts kaufen da, weil wir nehmen keine Schmerzmittel. Aber mir ist das aufgefallen, weil ich etwas anderes gesucht hatte. Und die ganzen Regale waren leer, ne? Alles, was so aus China kommt.
Ja, also wirklich viele Medikamente, auch Zusätze zum Beispiel von Vitaminen und so weiter. Also das war schon Nahrungsergänzung. Das war schon sehr spannend. Wirklich komplett leere Regale in großen Bereichen, in großen Einkaufszentren. Also sehr auffällig gewesen.
Ja. Aber hier, wir haben eine Zuschrift bekommen, die möchte ich mal kurz vorlesen. Da schreibt jemand, ich arbeite bei einem der größten Feinkosthersteller im Premium-Bereich. Meine Aufgaben umfassen das Produktionscontrolling, die Logistik und den Shopverkauf. Ich hatte in letzter Zeit einige Gespräche mit Kollegen bezüglich Rohstoffversorgung und Lieferproblemen. Ich kann euch versichern, dass das, was ihr beiden bisher zu den Dingen geäußert habt, zu 100% stimmt. Unsere Garnelen zum Beispiel beziehen wir aus Vietnam, die Flusskrebse aus China, den Lachs direkt aus Schottland, unsere Heringe aus der Ostsee. Alles ist sehr viel schwieriger geworden und die Preise explodieren, wohingegen die Mengen nur noch schwer zu bekommen sind. Und dann sagt er, für die Garnelen haben wir 2019 noch einen Frachtpreis von 1000 Euro pro Container bezahlt. Jetzt sind es 10.000. Die Lachse brauchten für den Landweg aus Schottland im letzten Jahr maximal 2 Tage. Jetzt sind es Minimum 5 Tage. Der Hering ist aufgrund der Fangquoten in der Ostsee nur noch schwer zu bekommen und es sind kaum noch Fischereien, die das MSC-Siegel bekommen. Alles in allem leben wir in schwierigen Zeiten und müssen alle aufpassen, den Mut nicht zu verlieren. Also, das sind ja ganz schön aufrüttelnde Zahlen.
Ja, das ist das, was wir gesagt haben und jetzt zeigt es sich so ganz langsam und aus diesem Grunde haben wir auch immer wieder darüber gesprochen, über die vom Bundesinnenministerium und Bundesministerium für Verkehr, die jetzt zu entwickelnde Notfallprogrammatik Rescue Logistik 4.x, womit eine Notfallversorgung der Menschen gewährleistet sein soll, wenn tatsächlich die Lieferketten in größeren Teilen reißen und dann die Supermärkte dicht gemacht werden müssen, dann es nur noch Versorgungszentralen gibt, wo man dann noch 15 Minuten Zeit hat durchzugehen und man darf auch keine Vorsorge mehr kaufen, also keine Vorräte mehr kaufen, das wird dann kontrolliert. Das sind die Szenarien, die momentan durch die Bundesministerien gehen, das Ganze verbrieft auch und wir haben die ganzen Daten hier auch durchgearbeitet und das sind jetzt die Symptome, die jetzt auftauchen und die werden immer deutlicher, bis irgendwann gar kein Hering mehr rüberkommt.
Naja, oder er wird unbezahlbar. Also das ist ja auch die andere Seite der Lieferkette. Wir sehen also, die Lieferungen dauern länger. Es gibt Schwierigkeiten beim Nachschub. Das heißt, die Produkte werden auch schon exorbitant teurer, wie der Kaffee, der um 30% steigt. Und wenn dann die Produkte da sind, dann werden sie langsam für viele nicht mehr bezahlbar sein.
Es ist auch zu erwarten, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass der Reis massiv steigen wird. Wir haben die Probleme, dass in den reisproduzierenden Staaten, in Indien und so weiter, also in den Gebieten auch in China, Fernost, dass dort tatsächlich auch nur noch relativ wenig im Verhältnis zu vorher Reis geerntet wird, weil auch hier durch diese gesamte Shutdown-Systematik viele Dinge quergelaufen sind. Und wir müssen damit rechnen, dass der Reis sich in einer sehr kurzen Zeit exorbitant erhöhen wird. Und Reis ist übrigens gut zu lagern und an der Stelle kann man auch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Reis zu kaufen, kauft ruhig ein bisschen auf Vorrat. Schaden kann es auf keinen Fall. Es ist ein gutes Grundnahrungsmittel.
Ich möchte eine andere Zuschrift zum Thema Lieferketten vorlesen. Da heißt es, mein Mann ist Werksleiter eines großen Lebensmittelherstellers in Deutschland mit hunderten Mitarbeitern. Heute Morgen bekam er die Nachricht von den Herren, die für den Einkauf der Rohwaren und Verpackungen zuständig sind, dass sämtliche Verpackungsmittelhersteller mitgeteilt haben, dass sich die Lieferfrist für Verpackungsmaterial aufgrund fehlender Komponenten zur Herstellung der Umverpackungen verdreifachen. Es könnte also brenzlig werden für Firmen, die immer eher knapp kalkulieren, um die Lagerkosten gering zu halten. Wir raten den Menschen dringend, sich mit den notwendigsten Dingen einzudecken, um eine eventuell bis zu 2 Monate andauernde Verknappung auffangen zu können. Sie dürfen das gerne veröffentlichen. Und noch ein bisschen mehr geschrieben, das müssen wir jetzt nicht vorlesen. Das heißt, und das ist ganz wichtig auch, dass man diese Hinweise ernst nimmt. Also hier heißt es 2 Monate. Könnte es dann dauern, bis wieder die Dinge laufen? Aber es kann auch sein, dass diese Zustände des Nicht-Liefern-Könnens oder in ganz kleinen Mengen nur liefern können und deswegen halt auch teurer werdens, dass dieser Zeitraum doch länger ist. Und es gibt immer wieder auch Anfragen an uns. Ja, was ratet ihr denn für, wie lange soll man vorhalten? Was übrigens auch nicht jeder kann, rein platzmäßig oder auch rein finanziell. Ist es ja auch so eine Frage. Da hattest du ja auch darauf hingewiesen, dass jeder, der es sich leisten kann, möglichst auch aus seinem Umfeld jemanden mit einplanen sollte, möge, der sich das eben nicht leisten kann, um Menschen dann auch unterstützend mit durchzubringen.
Genau, das ist aus meiner Sicht auch das, was man als sozial bezeichnen kann, während es Frau Klöckner als asozial bezeichnet, wenn man Vorräte anschafft. Was für eine absurde Aussage. Natürlich sollte man nur das anschaffen, was man auch tatsächlich verbraucht und natürlich auch wissen, dass diese Ablaufdaten, die da zumindest dort draufgeschrieben werden, ein Anhaltspunkt sein müssen, wann es verbraucht werden sollte. Natürlich nicht bis zu dem Ablaufdatum, denn darauf braucht man sich nicht festhalten, denn gerade bei Konserven wissen wir, dass man die über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte überziehen kann und die sind immer noch gut, diese Sachen. Da muss man doch schon sehr deutlich unterscheiden. Wir müssen einfach wissen, dass diese Lieferkettenproblematik ja sehr komplex ist für alles. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass für Maschinen, für Motoren, Verbrennungsmotoren, deutsche Firmen zum Beispiel Einspritzdüsen produzieren aus einem Leichtmetall, hochentwickelte, und die schicken sie dann nach China. Und in China werden diese Einspritzdüsen wiederum verbaut in ein Teil, was gesamt größer komplex ist. Und dieses Teil wird wieder zurückgespielt nach Deutschland, wo es dann wiederum als Zuliefererbetrieb dient. Und dann kommt das erst in die Produktion. Das heißt also, die Teilchen von Zulieferer-Dingen haben viele Wege quer durch die Welt auch schon hinter sich. Das ist ja die Absurdität, dass wir keine regionale Wirtschaft haben, sondern eine globalisierte Wirtschaft. Insofern ist es wirklich wichtig auch, dass wir da eine komplette Veränderung bekommen. Denn alleine dieser Wahnsinn, den wir haben, der Transporte, Kosten, Umweltverschmutzung und so weiter. Ich rede nicht von Klimaerwärmung, sondern ich rede von Umweltverschmutzung insgesamt. Dazu gehört natürlich auch die Reinhaltung der Luft, also auch des Klimas. Das ist wichtig. All diese Dinge, die fallen uns jetzt auf die Füße und deshalb ist es so unglaublich wichtig, sich vorzubereiten.
Ja, möge jeder das tun, was er tun kann. Ja. Und sollten wir uns geirrt haben, was ich sehr begrüßen würde, dann hält das Zeug ja ein paar Jahre, dann habt ihr halt was zu Hause. Ja, jetzt wollen wir mal überhaupt kommen, nochmal Andreas, zu der Mikrobe. Denn die Mikrobe ist ja Verursacher für alles, was jetzt passiert, und wird weltweit dazu genutzt, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen, Kinder in die Isolation zu treiben, Alte in die Isolation zu treiben. Professor Bhakti, Sucharit Bhakti, wir haben viel von ihm schon gehört, viel Erhellendes, und eine Menge seiner Kollegen haben sich jetzt an die EMA gewendet. Die EMA ist die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde, die ja dafür auch gearbeitet oder die versucht hat, da haben wir auch schon Meldungen vorgelesen, die versucht hatte, diese Notzulassungen ein bisschen hinauszuzögern, weil sie gesagt haben, das Zeug ist doch noch gar nicht sicher, habe ich jetzt mal salopp zusammengefasst. Und jetzt haben sich also eine ganze Reihe von namhaften Wissenschaftlern, die übrigens nicht auf der Payroll stehen von Frau Merkel, die haben sich jetzt gemeldet und haben Folgendes formuliert. Sehr geehrte Damen und Herren, zur dringenden persönlichen Kenntnisnahme. Ach, das Ganze ist übrigens auch noch geschickt worden an Frau von der Leyen und an, warte mal, muss ich mal gucken, Moment, und an den Präsidenten des Europarates, Charles Michel. Und da heißt es also in diesem Schreiben: Mit großer Dringlichkeit fordern wir die EMA auf, uns Antworten auf folgende Fragen zu geben. Nach intramuskulärer Injektion muss damit gerechnet werden, dass die genbasierten Impfstoffe in die Blutbahn gelangen und sich im Körper verbreiten. Wir bitten um den Nachweis, dass diese Möglichkeit in präklinischen Tiermodellen mit allen drei Impfstoffen vor ihrer Zulassung für die Anwendung am Menschen durch die EMA ausgeschlossen wurde.
Tja, also ich bin ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird, aber es ist eine ganz klare Aussage.
Weiter, 2, liegt ein solcher Nachweis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass die Impfstoffe in der Zirkulation verbleiben und von Endothelzellen aufgenommen werden. Es ist anzunehmen, dass dies insbesondere an Stellen mit langsamem Blutfluss, also in kleinen Gefäßen und Kapillaren, geschieht. Wir bitten um Nachweis, dass diese Wahrscheinlichkeit in präklinischen Tiermodellen mit allen drei Impfstoffen vor ihrer Zulassung zur Anwendung am Menschen durch die EMA ausgeschlossen wurde. Liegt ein Nachweis nicht vor, muss damit gerechnet werden, dass bei der Expression der Nukleinsäuren der Impfstoffe vom Spike-Protein abgeleitete Peptide und so weiter, es wird dann hier also ausgeführt, ich will jetzt gar nicht die medizinischen Erklärungen bringen, denn ich hatte das auch heute schon eingestellt, ihr könnt es nachlesen. Es heißt aber weiter, viele gesunde Personen, die solche Peptide erkennen, was auf eine frühere Covid-Infektion, was aber auch auf Kreuzreaktionen zurückzuführen ist mit anderen Coronavirus-Typen, wir müssen davon ausgehen, dass diese Lymphozyten einen Angriff auf die entsprechenden Zellen starten. Also sie machen sich hier große Sorgen und liegt ein solcher Nachweis nicht vor und so weiter und so weiter. Ganz am Ende sagen sie, sollten alle diese Beweise nicht vorliegen, fordern wir, dass die Zulassung für die Verwendung der genbasierten Impfstoffe zurückgezogen wird, bis alle oben genannten Fragen durch die Ausübung der Sorgfaltspflicht durch die EMA ordnungsgemäß geklärt sind. Und weiter heißt es, es bestehen schwerwiegende Bedenken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten, dass die Zulassung der Covid-19-Impfstoffe durch die EMA voreilig und rücksichtslos war und dass die Verabreichung der Impfstoffe einen Menschenversuch darstellte und darstellt, was ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex war und ist. In Anbetracht der Dringlichkeit der Situation bitten wir Sie, innerhalb von 7 Tagen auf diese E-Mail zu antworten.
Ja, das ist natürlich eine selbsterklärende Aussage, die hier gemacht wurde. Aber wir wissen ja, dass hier offenbar andere Dinge eine Rolle spielen. Denn wenn ich sehe, dass, was auch der Herr Professor Hockerts gesagt hat, dass man natürlich im Vorfeld auch überprüfen muss, zum Beispiel, ob jemand schon infiziert war oder ob er Vorerkrankungen hat und so weiter. Also wenn zum Beispiel, und das ist ja das Paradoxon, gesagt wird, die vielen Menschen, die jetzt auch sterben durch Blutgerinnsel oder andere Dinge, dass man dann sagt, nicht, das liegt auf keinen Fall an der Impfung, an der sogenannten Impfung. Es ist ja keine, sondern eine gentherapeutische Behandlung, ist auch wichtig. Dass also das nicht darauf zurückzuführen ist, auf das, was wir Impfung nennen, sondern es lag an den Vorerkrankungen, an denen die Menschen gestorben sind. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt jemanden impfen, der vorerkrankt war? Also muss doch vor einer Impfung eine Anamnese gemacht werden, also eine Befragung des Patienten, dann müssen Untersuchungen gemacht werden, dann müsste am Tag danach vielleicht die Untersuchungsergebnisse müssten dann vorliegen und dann könnte man erst entscheiden, ob der geimpft wird oder nicht. Das würde natürlich Jahrzehnte dauern. Stattdessen werden Menschen gefragt, ob sie Vorerkrankungen hatten, ob sie schon mal Covid oder Corona krank waren, ohne dass sie es überprüfen. Das bedeutet, da wir wissen, dass es ja heute gar keine Gesunden mehr gibt, das sagen uns ja mittlerweile die Mainstreamer selbst beim RKI, sondern nur noch symptomlose Kranke. Dass also derjenige, der krank war oder infiziert ist, es gar nicht weiß, weil er vielleicht symptomlos krank ist, da sind wir in Widersprüchen verwickelt ohne Ende. All diese Dinge und das bei einer fragwürdigen therapeutischen Behandlung auf Genmanipulation und was wir dann Impfung nennen, da wird es natürlich verrückt.
Und wer gehört dazu? Also Sucharit Bhakti selber, seine Frau, Frau Dr. Karina Reis, Dr. Michael Yeadon, der ja früher bei Pfizer ein führendes Mitglied war, Frau Dr. Margareta Brisson, die ja auch in London, in Deutschland und so weiter ihre Institute hat, Dr. Martin Harditsch, Dr. Stefan Hockerts, also Professor Dr. Hockerts und so weiter und so fort. Das heißt also namhafte Experten und Wissenschaftler, die natürlich nicht zur Bundesregierungsberatungsriege gehören, weil das sind ja nur eine Handvoll Leute und die sagen auch immer das, was die Kanzlerin auch sagt und wagen auch nicht zu widersprechen. Ja, und jetzt kommen wir natürlich nochmal zum Thema AstraZeneca, Andreas. Weltweit machen die Länder dicht und sagen, wir impfen nicht mehr mit AstraZeneca. Inzwischen sind es weit über 10 Länder, die das Impfen mit AstraZeneca eingestellt haben, weil viel zu viele Probleme auftreten. Sucharit Bhakti hatte davor gewarnt, Blutgerinnsel zum Beispiel mit Todesfolge. Also viele Tote, viele mit schwersten Symptomen. Aber heute kam eine Meldung raus, die hat NTV sogar veröffentlicht, dass eine ungeschwärzte Vertragsfassung der EU deutlich macht, es scheint ein Leak zu sein, dass AstraZeneca weitgehend von Haftungsansprüchen freigesprochen wurde. Und das geht aus dem Vertrag des Pharmaunternehmens mit der EU-Kommission hervor. RTL und NTV haben das veröffentlicht. Und ja, nach diesen Informationen findet sich eine entsprechende Formulierung im Paragraph 15.1.e des Vertrags. Bei der Veröffentlichung des Textes durch die EU-Kommission war diese Passage geschwärzt.
Ja, und die Vermutung ist jetzt natürlich gestattet aufgrund dieses Vorfalls, dieser Haftungsfreistellung, dass vermutlich alle diese sogenannten Impfhersteller diesen Passus intus haben und keiner dafür haftet. Das heißt, sie behalten tatsächlich die kompletten Profite des Gewinns für sich. Sie behalten auch die Patente für sich. Das heißt, sie sind nicht einmal auskunftspflichtig, was genau in diesen Impfstoffen drin ist. Das ist nämlich Betriebsgeheimnis. Und gleichzeitig sind sie von der Haftung freigestellt und die gesamte Entwicklung und die gesamten Forschungen hat zum Großteil der Steuerzahler finanziert. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich möchte hier noch eines dazu sagen. Das klingt momentan, weil sich alles auf dieses AstraZeneca einspielt, das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess. Das klingt so, als ob das der schlechte Impfstoff wäre und die anderen wären die guten. Wenn ich mir den Quartalsbericht von 2019 von BioNTech ansehe, wo man nämlich genau diese Dinge bis hin zu überproportional großen Todesfällen aufgrund der Impfung sogar, dass man die mit zumindest einschließt in die Wahrscheinlichkeit, auch wenn als unwahrscheinlich, aber trotzdem wird es mit reingeschlossen, dann müssen wir davon ausgehen, dass alle Impfstoffe auch davon betroffen sein werden und man auf gar keinen Fall jetzt sagen kann, okay, jetzt habe ich ein BioNTech, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe mir übrigens die Frage gestellt, wenn die Menschen geimpft sind, wir sprechen über Blutgerinnsel, wir sprechen davon, was gerade auch der Herr Professor Bakti gesagt hat, dass diese Impfstoffe, diese genverändernden Strukturen, wie auch immer man das nennt, ich bin da kein Experte für, im Blut landen. Wie ist das eigentlich in Zukunft mit Blutspenden? Die Menschen, die geimpft wurden, ist deren Blut jetzt anders als das der Nicht-Geimpften? Andere Frage, was ist, wenn ein Nicht-Geimpfter Blut bekommt, beispielsweise von einem Geimpften? Findet dann eine indirekte Impfung statt? Ich hatte das gestern mal einem mir befreundeten Arzt geschrieben, der konnte diese Frage nicht eindeutig beantworten. Und er sagte nur, dass man keinen Unterschied macht vom Deutschen Roten Kreuz, ob geimpft wurde oder nicht geimpft. Jedes Blut ist verwendbar, wenn nicht nach der Impfung innerhalb von einer Zeit von wenigen Tagen oder Wochen tatsächlich schwere Nebenwirkungen aufgetreten sind. Und selbst wenn sie aufgetreten sind, dann sind sie nach ein paar Tagen doch wieder blutspendefähig. Auch dieses Thema wird momentan überhaupt noch nicht diskutiert. Und ich hoffe, dass ich dazu vielleicht noch etwas bekomme von einem Experten, der das jetzt gerade hört.
Ja, aufgepasst, Obacht geben. Ja, Professor Bakti hat ja vor wenigen Wochen über die Problematik im Rahmen einer Online-Veranstaltung, Plattform Respekt heißt die, dazu aufgerufen, auch diesen Blutgerinnungsfaktor genauer unter die Lupe zu nehmen. Also bevor diese ganzen Fälle auftraten, hat er bereits davor gewarnt. Da waren auch renommierte Wissenschaftler dabei. Und er hat es erklärt, und ich möchte das doch noch mal ganz kurz wiederholen, was er gesagt hat. Die sogenannten natürlichen Killerzellen, so bezeichnet er die Lymphozyten, haben die Aufgabe, den Müll im Körper, wie er es formulierte, also Bakti, zu erkennen und zu beseitigen. Dieser Müll könne Bakterien oder Viren sein. Als natürlicher Prozess seien diese Zellen lebenslang darauf trainiert worden, diese Aufgabe zu erfüllen. Was passiert aber, nachdem ein Mensch geimpft wurde? Bei den neuartigen Vakzinen, also den Impfstoffen gegen SARS-CoV-2, wird ein System angewendet, nach welchem der Körper kein virales Antigen verimpft bekommt, sondern nur einen Boten, mRNA. Die Abkürzung mRNA steht für Messenger Ribonukleinsäure, also RNA, die genetische Information für den Aufbau eines Proteins, also Eiweiß, trägt. Beim Impfen wird diese in die Zellen aufgenommen, welche dann nach dieser Anweisung ein virales Protein bildet. Nach Einschätzung von Professor Bhakti griffen die Killerzellen die Zellen an, welche die eingespritzten Gene aufgenommen hätten. Diese Killerzellen kriechen dann langsam in der Blutbahn hoch und töten alle diese Zellen. Er sprach von mehreren Milliarden Genen, die sich in allen Gefäßen des menschlichen Körpers einnisten. Und er sagt, diese Gefäße, die nennt er Gefäßtapeten, würden nach und nach kaputt gemacht in allen Organen, im ganzen Körper. Was danach passiert, bezeichnet Bhakti als einen erschreckenden Gedanken. Wenn die Tapete gerissen ist, wird die Blutgerinnung angeworfen. Das Blut müsse an der Stelle in seinen Kapillaren fest werden, aber das tut es nicht. Stattdessen bilden sich Gerinnsel. Dadurch bekämen die Organe wiederum nicht genug Sauerstoff und der Körper werde sehr, sehr krank, sagte Bhakti. Und er betonte, niemand wisse, was eigentlich mit den Lymphozyten und den Gefäßen nach der Impfung passiere, weil dieser Versuch noch nie in der modernen Geschichte durchgeführt wurde. Es gäbe dazu kein Modell. Sie, die geimpft werden, sind das Modell, hat er dann die Menschen auch direkt angesprochen. Und wenn diese Hypothese stimmt und die Organe bekommen tatsächlich nicht genügend Sauerstoff durch die Blutgerinnungsstörungen, dann hätte es schwerwiegende Folgen wie Lähmung oder Erblindung.
Ja, also das möchte ich kaum noch kommentieren, weil da kann sich jeder selbst seine Gedanken machen, welche Konsequenzen das in letzter Konsequenz auch haben wird. Und ja, das Erschreckende ist ganz einfach, dass diese Diskussion nicht stattfindet und dieses Programm schlicht und ergreifend, ich sage mal, aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, menschenverachtend, sogar zynisch durchgezogen wird.
Das ist deine persönliche Meinung. Professor Bhakti sagt, dass diejenigen, die sich impfen lassen wollen, dies auch tun sollen. Aber gleichzeitig sollen andere direkt oder indirekt nicht dazu gezwungen werden, sich impfen lassen zu müssen. Und er sagt, vergesst das mit den Impfungen und mit dem Impfausweis. Vergesst alles, bis es ausgeschlossen ist, dass wir Unrecht haben. Und er sagte, dass er selbst sich nicht impfen lässt, solange die Sache nicht untersucht und geklärt wurde. Ja, und es wird ja auch immer wieder hier von der Regierung angeführt, schwerste Lockdown-Maßnahmen gegen diese Killer-Mikrobe, weil so viele Menschen sterben. Das stimmt, inzwischen sterben wirklich viele durch Impfung, durch Isolation, durch Suizid und vieles mehr, auch durch Ausweglosigkeit. Und der Corona-Block, die haben jetzt mal die Sterblichkeitsrate 2020 untersucht, haben wir auch eingestellt, die Einzelheiten lasse ich. Ich möchte nur die Bewertung des Autors am Ende, das Resümee also euch sagen. Erstens, für das Jahr 2020 kann man für Deutschland keine erhöhte relative Sterblichkeit außerhalb des erwartenden Trends seit 2004 beobachten. Zweitens, Analysen des Statistischen Bundesamtes, die jeweils den Durchschnitt der absoluten Sterbezahlen der Jahre 2016 bis 2019 als Grundlage für den Vergleich mit 2020 heranziehen, sind irreführend, da der steigende Trend der relativen Sterbezahlen und die zugrunde liegenden wahrscheinlichen Ursachen nicht berücksichtigt werden. Drittens, die Analyse bezieht sich nur auf die Zahlen für Deutschland insgesamt für das gesamte Jahr 2020. Das bedeutet nicht, dass für einzelne Regionen eine relative Übersterblichkeit möglich sein kann. Falls man viertens die Maßnahmen der Lockdowns für das Jahr insgesamt Wirkung zugesteht, kann diese nur darin bestanden haben, die relative Sterblichkeit im erwarteten Bereich zu halten. Fünftens und letztens, Corona hat die relativen Sterbezahlen insgesamt nicht statistisch signifikant nach oben oder unten bewegt.
Ja, und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Sterbekandidaten einfach aufgrund der Generationenwechsel natürlich jetzt auch noch massiv gestiegen ist, das heißt, selbst wenn jetzt die Todesfallraten im letzten Jahr oder in diesem Jahr steigen würde, dann wäre das noch lange keine Steigerung, die unnatürlich wäre. Denn wir haben jetzt die Nachkriegsgeneration, die ins sterbefähige Alter langsam reinkommt, und bald kommt die Geburten-Boomer-Generation, die 55 bis 65 Geborenen, also 1955 bis 65 Geborenen. Und wenn man das mit reinrechnet, dass die Kandidaten der Sterbenden natürlich massiv steigt, das Potenzial, dann muss das auch berücksichtigt werden. Wir können nicht einfach sagen, wir gucken uns die Zahlen an vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren und vergleichen die mit heute, einfach weil diese Generationenwechsel zustande kommen. Noch was ganz kurz, du hast gerade gesagt, dann sterben die Leute zum Beispiel stattdessen durch Impfungen. Das ist ja nicht nachgewiesen, sondern es wird ja sogar verhindert. Das möchte ich nochmal kurz klarstellen, weil du das sagtest, weil es sieht so aus, als ist es so, aber Dr. Wodak hat ja gerade in einem Interview auch gesagt, er wünschte sich, dass jetzt dringend Untersuchungen der Verstorbenen gemacht werden, damit man überhaupt den Nachweis erbringen kann, dass sie nicht durch die Impfung gestorben sind oder durch die Impfung gestorben sind, das heißt ergebnisoffen, aber die Systeme RKI und wie sie alle sind, verhindern offenbar mit aller Kraft, dass die verstorbenen Menschen, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dieser Todesfall auf die Impfung zurückzuführen ist, auf keinen Fall pathologisch noch einmal untersucht werden, um festzustellen, was ist die tatsächliche Todesfallursache. Ich finde, das spricht auch Bände. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
Danke, Herr Popp. Wir kommen jetzt noch mal zu Themen, wo du dich wirklich auskennst.
Ja, da auch.
Und zwar ist gar nicht zu lachen, was wir hier haben. Die BZ Berlin, die Berliner Zeitung, beruft sich auf eine Veröffentlichung bei der Bild am Sonntag. Und zwar wird eine verheerende Bilanz für die deutsche Wirtschaft durch die Lockdown-Maßnahmen, Schließungen im Einzelhandel, Gastro und so weiter gezogen. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wurde befragt. Und der sagt, die Krise, die Mikrobenkrise war und ist ein Schock für die deutsche Wirtschaft, der seinesgleichen sucht. Zwar hätten die Hilfspakete der Bundesregierung und das Kurzarbeitergeld schlimmere Folgen abwenden können, allerdings haben die Auszahlungen der Hilfen lange, teilweise zu lange auf sich warten lassen. Und er sagt, die Bild sagt dann, 5000 Unternehmen existieren derzeit nur noch, weil die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist, und sind damit Zombie-Unternehmen.
Ja, das ist das Thema, was wir ja nun seit regelmäßigen Zeiten jetzt hier die ganze Zeit haben. Also unterm Strich gesehen ist es nicht so, dass diese Gelder die Probleme ein wenig abgepuffert haben, sondern die Probleme durch die Unterstützungsmaßnahmen der insolventen Unternehmen hat man einfach nur verlagert auf andere Bereiche. Das nennt man dann Inflationspotenzial. Denn diese Gelder zur Unterstützung sind neue Schulden, die gemacht wurden. Und hinter diesen neuen Geldern, die aus dem Nichts heraus produziert wurden, im Rahmen der EZB, die nämlich tatsächlich jetzt plötzlich als Geldmengenproduzent stark gemacht hat, nicht mehr wie es früher war, durch Kredite und entsprechenden Sicherheiten, sondern ungesicherte Gelder, die einfach rausgeblasen werden, wofür der Steuerzahler haftet. Und das ist ganz wichtig, dass diese Riesensummen, die da rausgehen, auch von der EZB, auch nach Italien und nach Spanien, natürlich die gesamte EU dafür haftet, nämlich nicht die EU, sondern die Euro-Mitglieder. Und da ist natürlich Deutschland der Vorreiter mit 28% Anteil an der EZB. Und das heißt, die gesamten Schulden, die auf uns zukommen, werden natürlich gewaltige Probleme mit sich bringen. Also Probleme sind hier nicht einmal gemindert worden, sondern nur kurzfristig tatsächlich umgeschoben worden auf andere Bereiche. Die Volkswirtschaft wird hier in dieser Form tatsächlich in dramatischer Form geschwächt und geschädigt und zerstört. Ganz klar nachweislich. Und wenn es heißt, dass dann beispielsweise auf der anderen Seite Unternehmen auch Plus gemacht haben, wie große Konzerne, aber das Ganze aufgrund von Absatzstrukturen, die zum Beispiel in Fernost laufen, dann merken wir, das hat mit der deutschen Volkswirtschaft nichts zu tun. Nein, wir haben hier eine tatsächliche konzertierte Aktion Situation einer Zerstörung der echten deutschen Volkswirtschaft, denn die Garanten dieser Volkswirtschaft sind nicht die großen Konzerne wie beispielsweise Daimler-Benz oder Bayer Leverkusen, das sind internationale Konzerne, die nur in Deutschland sitzen, sondern die deutsche Volkswirtschaft wird repräsentiert durch kleine und mittelständische Betriebe und genau das sind die Leidtragenden und aus diesem Grunde ist der volkswirtschaftliche Schaden weit größer, als man ihn hier berechnet, weil man nämlich Komponenten von anderen mit reinrechnet, die da gar nicht reingehören, die das Ganze dann wieder vermeintlich kompensieren. Das ist falsch.
Jo, ändert jetzt aber an der derzeitigen, zum Teil wirklich verzweifelten Situation der Unternehmer nichts. Andreas, nächstes Thema, die Pläne der EZB für die Bargeldabschaffung und einen Strafzins, schreibt Focus, seien katastrophal für Sparer. Und da heißt es, mit eigenen Kundenkonten und dem digitalen Euro greift die EZB nach der Dominanz in der europäischen Bankenlandschaft. Das sagt der Ökonom und Wirtschaftsprofessor Richard Werner. Damit ebnet die Zentralbank den Weg für Strafzinsen, denen sich dann keiner mehr entziehen kann. Und er sagt, die Europäische Zentralbank arbeitet daran, damit auch ihre Macht über das Bankensystem Europas weiter auszubauen. Und ein Mittel dazu sei eben dieser digitale Euro. Und die EZB wolle auch mit eigenen Konten direkt mit den Banken konkurrieren. Und aus seiner Sicht sei das absurd, da die EZB den Sektor ja auch selbst beaufsichtigt. Das ist wie beim Fußballspiel, sagt er, wenn der Schiri pfeift und rote Karten verteilt und dann selber die Tore schießt.
So ist es ja. Richard Werner ist natürlich ein ganz brillanter Experte. Der kommt übrigens aus Landshut und lebt heute in London und ist einer der angesehenen Professor für Finanzwesen. Das ist vielleicht wirklich einer der ganz großen Größen, der die Zusammenhänge übrigens wirklich durchblickt und auch sich traut, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja, die EZB, das hat auch Werner gesagt, entspricht in etwa der rechtlichen Struktur der alten deutschen Reichsbank. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Phänomen, denn wozu diese Reichsbankpolitik des Deutschen Reiches tatsächlich geführt hat, das wissen wir letztlich alles. Die haben sich nämlich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht den Gesetzen unterliegen, sondern selbst Gesetzgeber gewissermaßen sind. Das heißt, sich ihre eigenen Rahmenbedingungen schreiben. Das ist ein Unterschied zu vorher, als wir eine Deutsche Bundesbank hatten, die nämlich den Gesetzen und den Rahmenbedingungen des Staates unterlag und damit natürlich auch die Banken vor Ort, wie Kreissparkassen, Volksbanken, also gerade die, die die tatsächliche Ökonomie in der Region gefördert haben. Und heute ist es eben halt so, dass wir wieder die Struktur der EZB haben, analog der alten Reichsbank des Deutschen Reiches, die tatsächlich mehr oder weniger wilde Sau machen kann, also ihre eigenen Rahmenbedingungen selbst regeln. Und wenn die jetzt auch noch als Bank auftreten, in Konkurrenz zu den alten, ich sage mal, seriösen Banken im Rahmen zumindest des bestehenden Systems, was damals gewesen ist noch, dann wissen wir natürlich jetzt auch, was es geschlagen hat. Und das hat Folgen, die sich noch gar keiner wirklich ausmalen kann.
Ja, mein Lieber, wir machen mal heute ein bisschen früher Schluss. Oder wolltest du noch ein paar Themen machen?
Nee, wir können noch ein bisschen.
Wie ja, können wir, ne? Ja, wir sind 75 Minuten. Ja, du hast recht, wir können auch noch was machen. Und zwar hattest du mir auch noch mal eine, genau, du hattest mir noch eine Meldung geschickt, die ich mir mal näher ansehen sollte. Und zwar gibt es nicht nur diese verheerende Bilanz für die deutsche Wirtschaft, über die wir gerade gesprochen haben, sondern 3 Monate Lockdown kosten alleine Deutschland 50 Milliarden Euro. Und das meldet auch die BZ Berlin, also die Berliner Zeitung. Und 50 Milliarden, Andreas, das ist dann aufgeteilt in, beläuft sich der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts durch die Corona-Krise auf 250 Milliarden Euro. Das IFO-Institut schätzt, dass die Krise den deutschen Staatshaushalt in diesem Jahr 180,8 Milliarden Euro kosten wird und im nächsten Jahr 138,2 Milliarden Euro. Ich meine, das sind ja Zahlen, mit sowas hat man vorher nie irgendwie laboriert.
Ja, das stimmt. Also man muss dazu wissen, dass die Zahlen natürlich jetzt hier extrem geschönt sind noch zugunsten des Staates oder derjenigen, die diese Staat, die diesen Staat jetzt repräsentieren und eben steuern. Unterm Strich gesehen ist es weit höher. Was hier auffällig wird, ist natürlich eines, dass die Kosten, die entstanden sind, zum Beispiel durch Betrugsverfahren im Rahmen dieser Unterstützungen von Firmen, da geht es um einige wenige Millionen. Und die meisten Menschen haben den Unterschied zwischen Millionen und Milliarden gar nicht verstanden. Und bei diesen wenigen Millionen hat dann Herr Altmaier gesagt, wir werden jetzt die Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Betriebe einfrieren und erst einmal nichts auszahlen, weil da einige dabei sind, die sich da widerrechtlich dran bereichern. Wenn wir allerdings sehen, welche widerrechtliche Zerstörung dort stattfindet im Rahmen dieser Shutdown-Maßnahmen, die man künstlich eingeleitet hat, dann steht das alles in gar keinem Verhältnis. Ich habe dir das gestern wahrscheinlich irgendwann geschrieben, aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr ganz genau, warum ich das jetzt geschrieben hatte, aber das wäre ein Argument.
Versunken in Meldungen, das ist aber kein Wunder, euch geht es ja allen so. Andreas, aber eine Meldung vielleicht doch noch hier ganz zum Schluss, die ein bisschen merkwürdig erscheint. In den USA werden jetzt unter Joe Biden als Präsident eine Art Grundeinkommen eingeführt. Durchschnittsfamilien erhalten tausende Dollar jedes Jahr, meldet die Luzerner Zeitung. Und zwar heißt es hier, das Corona-Hilfspaket, das der amerikanische Präsident Joe Biden mit seiner Unterschrift in Kraft setzt, ist eine sozialpolitische Wundertüte. Deshalb ist es nicht weiter überraschend, dass der revolutionärste Bestandteil des 628 Seiten langen Gesetzes bisher kaum Beachtung fand. Spätestens im Juli wird sich das ändern. Dann will das Finanzministerium erstmals das neue bedingungslose Grundeinkommen für Familien auszahlen. Ja, was heißt das in der Praxis? Diese akademische, also ich lese mal hier vorne weiter. Amerika, die mächtigste Volkswirtschaft der Welt, heißt es hier in dem Artikel, hat quasi durch die Hintertür den Sozialstaat neu erfunden, ohne dass dies für einen allzu großen Wirbel gesorgt hat. Das habe auch damit zu tun, dass die Befürworter der neuen Transferzahlung nicht von einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern lieber von Kinderzulagen sprechen wollen. Mit einer Kinderzulage, wie es zum Beispiel in der Schweiz bekannt ist, hat aber dieser neue Child Tax Credit wenig zu tun. Kennst du diese Meldung?
Ja, ich hatte sie gestern gelesen, kurz überflogen. Also ja, hier werden natürlich Dinge zusammengemischt. Das ist völlig unzulässig. Es handelt sich hier nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern um eine Art soziale Unterstützung für Familien. Und genauer genommen ist es nichts anderes als ein blinder Aktionismus, den Zusammenbruch des Staatsbankrottes noch ein bisschen hinauszuzögern. Nichts anderes ist das. Ich bin ein ganz klarer Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens, was isoliert dasteht. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde nur dann Sinn machen, wenn es eingebettet ist in verschiedene andere Komponenten, die ineinander wirken und dadurch eine gesamte neue Struktur entsteht, wie ein Zwei-Komponenten-Kleber. Wenn ich eine Komponente A habe und eine Komponente B, zwei Tuben, und ich probiere sie aus, dann stelle ich fest, das Zeug klebt nicht. Aber wenn ich diese beiden Flüssigkeiten zusammenbringe, entsteht tatsächlich eine Verbindung und dann entsteht etwas Neues und das klebt dann sehr gut. Das sind Komponenten, also nicht Säulen. Der Plan B zum Beispiel beinhaltet auch das bedingungslose Grundeinkommen, aber niemals isoliert, denn isoliert betrachtet würde es dazu führen, dass die Menschen mehr oder weniger sagen, ach, dann brauche ich ja gar nicht mehr arbeiten, dann geht es mir ja gut. Bedingungslose Einnahmen bringen nie etwas. Es muss immer in einem Kontext gesehen werden. Das findet hier überhaupt nicht statt. Und ich sehe das bedingungslose Grundeinkommen im Kontext des Plan B so, dass man darunter verstehen muss, eine Art Dividende für die Entwicklungen der vergangenen Jahrhunderte im Rahmen der industriellen Revolution, wenn man das so will. Das bedeutet, alle Gewinne, die gemacht werden, entstehen durch Menschen und durch Maschinen. Und diese Gewinne fließen immer nur den Eigentümern der Unternehmen zu, aber nicht denjenigen, die diese Arbeit vollbracht haben, nämlich die Menschen, die gearbeitet haben. Vom Manager bis runter zum Arbeitnehmer, der am Fließband beispielsweise arbeitet. Und wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen macht, würde man sagen, wir würden diese Erfolge durch technische Entwicklung auf alle Menschen gleichmäßig in Form einer Dividendenzahlung verteilen und nicht die Gewinne ausschließlich den Eigentümern der Unternehmern, der Unternehmen zukommen zu lassen, ausschließlich nicht einmal den Managern, die dort als angestellte Vorstände arbeiten, sondern den Shareholdern. Und da sieht man, wie absurd das Ganze ist. Also wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, eventuell im Rahmen einer Gesamtsituation. Dann können wir auch mit diesem Wachstumswahn aufhören, mit der Vermüllung, mit dieser extremen Umweltverschmutzung, mit der Rohstoffverschleuderung. All diese Dinge könnte man ändern. Bitte guckt euch den Plan B an auf der Wissensmanufaktur. Er ist auch als Hörbuch von mir eingesprochen, quasi auf irgendeinem YouTube-Video. Kann man sich anhören, kostet nichts und dann wird es vielleicht klar. Also es ist schlimm, wie hier der Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens vergewaltigt wird, um damit auch diesen Begriff platt zu machen, denn es ist hier nichts anderes als eine verkappte Sozialhilfe. Es ist wirklich schlimm, was hier gemacht wird.
Da sehe ich dich direkt ein bisschen wütend, aber du hast es ja lange angekündigt, Andreas. Es ist für Leute, die sich damit beschäftigt haben, kritisch durchleuchtet haben und nicht alles, was im Mainstream verkündet wird, geglaubt haben. Es war klar, dass es zu einem Crash kommt. Wie, durch was, auf welchem Wege, das war nicht klar. Auf jeden Fall ist der Fakt jetzt in der Welt, dass wir auf all das zusteuern. Es wird auch diese Rückkehr in ein Leben wie vorher nicht mehr geben. Ich glaube, das ist das Schwierigste für die Menschen, das erst einmal zu verstehen. Das ist ein langwieriger Prozess und das haben eben viele noch nicht erkannt, dass das, was Klaus Schwab vom WEF, was Frau Merkel, was alle anderen Akteure, Agitatoren längst verkündet haben. Es gibt nicht mehr das alte Leben, es gibt nur die neue Normalität und die geht in die Richtung. Allerdings haben sie nicht auf dem Zettel, dass ihre neue Normalität nicht lange halten wird, denn dann kommt die richtige, die natürliche und die schöpfungsgesetzmäßige Normalität und ich kann es kaum abwarten.
Ja, ich auch nicht. Und wir werden feststellen, dass die Dinge auffliegen. Ich habe mich deshalb aufgeregt darüber, weil ich tatsächlich jemand bin, der sich mit diesen Themen ganz massiv auskennt. Jeder, der in irgendeiner Form über eine Expertise verfügt, also tatsächlich ein Insider ist, ein Spezialist in seinem Gebiet. Jeder in seinem Gebiet ist momentan irgendwie an der Verzweiflung nah. Ob ich mir angucke den Rainer Füllmilch, der ein Experte ist für die juristischen Zusammenhänge und der sagt, wie das Recht hier gebrochen wird in allen dramatischen Formen. Das ist einfach unfassbar. Wenn man Experte ist für Rechtssysteme, ist es einfach so. Wenn man fokussiert ist auf die Medizin, wie Professor Back, die Wodak und so weiter, auch die sind komplett am Durchdrehen und sagen, wie kann das laufen? Am Durchdrehen natürlich nicht. Die sind natürlich völlig übermannt darüber, wenn sie sehen, mit welcher dramatischen Fehleinschätzung, mit welchen falschen Dingen das gemacht wird. Ich komme aus der Ökonomie und spreche mit einer gewissen Expertise zu und bin dann natürlich genauso sauer. Und so gilt das für alle Branchen, die wir letztendlich haben. Aber die werden sich irgendwann vernetzen. Das, was die Politik versucht zu vermeiden, nämlich eine Vernetzung, indem sie die Menschen separieren will, isolieren will, genau das werden sie nicht vermeiden. Und dann entsteht tatsächlich eine neue morphogenetische Situation, die uns in die richtige Richtung bringt. Also haltet durch, das Licht am Horizont ist sichtbar oder am Ende des Tunnels. Und das ist nicht der entgegenkommende Zug, sondern der Ausgang und genau da müssen wir hin. Lasst dieses Licht nie aus den Augen und geht stramm drauf los und achtet drauf, wo ihr lang geht. Fangt nicht an zu torkeln, nicht zu stolpern. Dann haben wir eine gute Chance, wenn wir richtig in der Schöpfung stehen.
So schön gesagt, Andreas. Ich rieche den Kaffee bereits.
Ja, der wird gleich loslegen jetzt.
Du.
Ich werde gleich loslegen und dann werde ich den Kaffee machen, die Geschirrspülmaschine, den Garten, dein Auto waschen. Darf ich sonst noch etwas tun?
Ja, du musst vorne noch ein bisschen fegen, weil es hat geschneit.
Oh, ich bin ein toller Feger.
Okay, ihr Lieben, bleibt fröhlich, bleibt in eurer Kraft. Wir hören uns zum Abendgebet wieder und wir schicken euch viel Licht in die ganze Welt. Bis bald.
Liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.